Ja, hallo und willkommen zur Folge 2 von Boxengeflüster. Ja, mit mir. Und ich muss hier gerade ein bisschen gucken, wie ich das mit dem Mikro her mache, weil alles ein bisschen anders ist gerade. Aber ich denke, so soll es gehen. Hoffe ich zumindest. Ja. Und wir haben uns das erste Mal in der letzten Folge beschäftigt. Ich glaube, es ging darum, was wir von dem Fahrerfeld halten. Und nächste Woche sind die Buriram-Tests. Und eigentlich hatte ich vor, über den Sepang-Test zu sprechen. Heute. Das Problem ist bloß, ich würde gerne den Buriram-Test abwarten. Und dann eine Folge raushauen, weil ich actually nächste Woche Zeit habe, aber zur Saisoneröffnung in Buriram in 2 Wochen wieder nicht. Ja, also habe ich mir ein anderes Thema für heute rausgesucht und wir möchten einfach mal so einen kleinen Blick drauf werfen auf die diesjährige Saison. Also einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Ja, was gibt es für Rennen, was gibt es für Neuigkeiten und wo sollte man dieses Jahr einfach so ein bisschen drauf achten? Falls du neu in MotoGP bist, ich bin der Toni, bin Schriftsteller, das Ding wieder so abgehoben, ich schreibe für Speedweek und habe hier einen eigenen Podcast namens Boxengeflüster, wo ich einfach früher habe ich den frei von der Leber genannt, von Lenz Leberkern übernommen sozusagen und jetzt gerade einfach nur quatschen will. Und ihr könnt das nebenher hören, ihr könnt nebenher zuhören und ja, euch berieseln lassen. Ja, MotoGP 2026 ist ja so ein bisschen ein Übergangsjahr, muss man sagen. Also es gibt viele Sachen, die ändern sich demnächst. Wir haben ab 2027 ein neues Regularium und wir fahren dieses Jahr das letzte Mal mit 1000 Kubikmotoren. 1000 Kubikmotoren, ja. Was heißt das? Das ist der Hubraum, sprich, je höher die Kubikzahl ist, umso mehr Leistung könnt ihr rein theoretisch abrufen. 1000 Kubik ist ordentlich, das habt ihr bei den meisten Superbikes auch, bei den Serien-Superbikes. Es gibt dann spezielle Klassen nochmal oder Motorräder, die auch verkauft werden. Die haben dann 1399, 1400, 1500, manche richtig großen Bikes, die meist nur in den USA verkauft werden. Die haben auch noch ein bisschen mehr unter der Haube von Kubikanzahl her, aber 1000 Kubik, das war so das Nonplusultra der vergangenen 15 Jahre, wurde 2012 eingeführt und vorher fuhr man mit 800 Kubik Maschinen für 5 Jahre, davor für 5 Jahre mit 990 Kubik und vor 2002, also von 1949 bis 2001 ist man mit 500 Kubik im Zweitaktmotoren gefahren. Das hat sich dann einfach so technisch entwickelt. Man musste sich ja der Industrie anpassen. Es wurden weniger Zweizylinder verkauft, mehr Vierzylinder, die einfach technisch nicht ausgereifter, aber einfach sicherer waren für den Amateurverkehr, also für den normalen Handel und da hat man sich dann eben nach 2002 drauf angepasst und 2002 ist auch der Startpunkt der modernen MotoGP-Ära und das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd, klar. Ich persönlich kenne mich auch aus ein bisschen natürlich mit der Zeit vor der 2002er-Ära Aber nicht so wirklich, also nicht so richtig, ne? Also das, da bin ich, da könnt ihr eher Thorsten Horn fragen oder sonst wen, aber ich bin hauptsächlich in den 2000er Jahren groß geworden und das waren dann eben die 990 Kubikmeter Maschinen. Ja, also 1000 Kubikzentimeter fahren wir dieses Jahr nochmal. Die letzte Saison, warum wird man wechseln auf ein geringeres Format wie von vor 20 Jahren? Ne, wir haben eine ähnliche Situation wie 2006. Damals hieß es schon, ja, wir sind zu schnell und wir müssen langsamer werden. Und da hat man gesagt, na, dann reduzieren wir einfach den Hubraum etwas und dann werden die MotoGP-Maschinen ja automatisch langsamer. Das Problem war einfach, dass die Hersteller sehr schnell nachentwickelt haben. Zum Ende der 800 Kubik-Ära waren die Maschinen so schnell auf den Geraden wie die 1000 Kubik-Maschinen von 2006. Und das zweite Problem war, hast du weniger Hubraum, bist du ja auch ein bisschen leichter. Also die MotoGP-Bikes, die 800 Kubik-Maschinen, die waren 15, 20 Kilo leichter und das bedeutet für dich, du kannst etwas schneller mit um die Kurven fahren. Und ja, im Prinzip sagt das schon alles aus. Du bist dann in den Kurven halt schneller gewesen und das Risiko hat sich halt, ja, ich sag mal so, es war halt ein größeres Risiko damals zu fahren, weil du die meiste Zeit eben in den Kurven gemacht hast und da war das Risiko hoch. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, in der Anfangszeit der 800 Kubikmaschinen, da sind Fahrer wie Lorenzo Meter hoch durch die Luft geflogen, weil die einen Highsider fabriziert hatten. Also die Maschinen, die waren auch teilweise richtig unberechenbar. Natürlich, für uns als Fans damals, ne, du warst so 13 Jahre alt und dann fliegt Lorenzo in Laguna Seca gefühlt 5 Meter durch die Luft und stürzt und bricht sich, ja, das Bein, das war mir damals egal, aber heute denkt man da anders drüber nach, wenn man mal selbst einen Beinbruch hatte. Also da hast du gedacht, boah, ja, das sind richtige Höllenmaschinen. Heute siehst du das ja kaum noch. Aber man hat auch ein anderes Phänomen entwickelt in den vergangenen 10 Jahren der MotoGP, was damals noch gar kein Thema war. Das sind eben diese aerodynamischen Auswüchse. Die findet ihr inzwischen auch, wenn ihr ein Superbike kauft. BMW M1000RR oder eine Honda CBR1000RR. Die findet ihr überall auch an Serienbikes inzwischen. Das sind diese Flügelelemente. Und das ist eine Entwicklung aus der MotoGP. Und anfangs hatten die einen ganz großen Hate gehabt, die Flügelelemente, weil die waren unsicher. Man hat gesagt, boah, wenn da jemand stürzt, da könnte man sich ja schwerst verletzen, da könnte man sich ja den Arm amputieren, wenn das passiert. Und dieses Jahr ist es wirklich so, also die MotoGP-Bikes, das sind so kleine, ja, aerodynamische Wunderkisten geworden. Ne? Also wo man vor 8 Jahren noch experimentiert hat, da sind heute richtige Konzepte dahinter. Jedes Bike hat sein eigenes. Sogar hinten am Heck ist es inzwischen Usus, dass dort irgendwie so Zusatzflügel sind, die das Bike stabilisieren sollen. Und da hat man gesagt, okay, also nach diesem Jahr wird es nächstes Jahr auch eine kleine Änderung geben. Also wir werden das letzte Mal eine recht unregulierte aerodynamischen ja, Auswuchs haben an Flügeln, an MotoGP-Bikes, der also noch nicht so reguliert ist wie dann ab nächsten Jahr. Also genießt das dieses Jahr noch. Ab nächsten Jahr werden die Bikes deutlich abgespeckter sein. Und eine letzte Sache noch, die dieses Jahr so aus, sag ich mal, technischer Sache neu ist. Und zwar, die werden das letzte Jahr auch mit Michelin-Reifen fahren. Es ist seit, oh, lass mich raten, seit 2008 oder 2009 ist es so, dass in der MotoGP kein Reifenkrieg mehr herrscht. Früher in der Anfangszeit war es so, du hattest viele verschiedene Reifenhersteller und dann haben sich so in den Jahren drei rausgestellt, die so das Zepter übernommen haben. Das war zum einen Bridgestone, das war Michelin und Dunlop. Dunlop war vor allem in der MotoGP-Ära dann eher so der Reifenlieferant, den hast du genommen, dass du überhaupt gestartet bist. Und Michelin und Bridgestone haben halt so einen Reifenkrieg untereinander geführt. Mit leichtem Vorteil bei Europarennen für Michelin. Ja, und wie das nun mal so ist, kostet Haufen Geld. Dann hat die Dorna einen Strich gesetzt, hat gesagt, wir machen das nicht mehr mit. Dann gab es, glaube ich, von 2009 bis 2014, 14, 15, gab es Bridgestone, von 2015 bis heute Michelin, die die MotoGP mit Einheitsreifen versorgt haben. Es gibt immer Kritik von den Fahrern. Und nächstes Jahr wird Pirelli übernehmen. Pirelli ist ein italienischer Hersteller, der sehr renommiert ist. Also das ist wirklich eine Firma, die weiß genau, wie die Reifen entwickeln, und die wollen auch die MotoGP nicht mit den schnellsten Reifen versorgen, sondern die wollen auch der Dorna entsprechend dafür sorgen, dass man die MotoGP ein bisschen ausbremst. Also, dass man nicht das Maximum an Reifenmaterial herausholt, also ständig neue Rekorde feiert, sondern dass die Fahrer auch mal deutlich eher das Limit der Reifen spüren. So zumindest die Philosophie, die ich so mitbekommen habe aus den ganzen Medienmeldungen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, man wird sich dran halten, weil man kann die MotoGP nicht noch schneller machen. Also die ist jetzt echt am Limit, auch für den Fahrer und sonstige Mitwirkende. Also das muss man da echt ein bisschen im Rahmen halten. Und das ist, glaube ich, erstmal alles, was so auf technischer Ebene für uns Brutto-Normal-Leute interessant ist. Dann gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, über die will ich aber hier nicht reden in dem Podcast, weil dann wäre das ein absoluter Nerdcast, was es ohnehin schon ist. Aber ja, ich hoffe, ihr habt erstmal so den ersten kleinen Überblick, dass dieses Jahr schon in gewisser Weise speziell ist. Und falls du neu bist, genieße dieses Jahr noch. Nächstes Jahr werden die MotoGP-Maschinen etwas, ja, anders klingen. Die werden nicht klingen wie die Formel 1, aber die werden etwas anders klingen. Ja, unterdessen öffne ich mir jetzt gerade mal den MotoGP-Kalender. Also, wir haben nächste Woche noch den Buriram-Test. Ich hätte gerne über die Tests jetzt schon gesprochen, um so eine erste Einschätzung zu geben, wie wird das alles ablaufen dieses Jahr. Macht aber ehrlich gesagt keinen Sinn, weil bei Sepang wurde noch nicht alles gezeigt. Ich denke, erst mit dem Buriram-Test werden wir sehen, wo die Fahrer tatsächlich stehen werden. Saisonstart ist in 2 Wochen in Buriram in Thailand. Das ist eigentlich relativ, ja, sagen wir mal, neue Jahre lang war das immer Katar vergönnt, weil dort eben massiv Gelder geflossen sind. Ne? Also, ne, Ölis und so, die Ölscheiß dort unten. Aber man hat es jetzt auf Thailand gesetzt, weil es eben immer mehr Rennen gibt, und man muss dann auch so ein bisschen gucken, okay, wo passt denn das Wetter, wo können wir am ehesten fahren? Und da hat man gesagt, wir starten in Südostasien, müsste passen, ne? In Thailand, dort haben die nächste Woche den Test, in 2 Wochen dann das Rennen. Ich denke, das ist eine recht gute Mischung. Dann geht's weiter nach Brasilien, in Guyana. Das ist eine Rennstrecke, die ist neu gebaut. Man fährt also nicht in Rio de Janeiro, also der Strecke, wo man vorher unterwegs war. Aber wenn ich mir jetzt gerade die Strecke so anschaue, dann weiß ich gerade ehrlich gesagt nie, ob das tatsächlich die Strecke ist. Wenn ich jetzt an mein MotoGP-Earth 2004 denke, dann sieht mir der Streckenverlauf gerade sehr ähnlich aus. Aber ich dachte, es wäre eine neue Strecke. Oder sie sieht sehr ähnlich aus. Also früher war es Rio de Janeiro gewesen, jetzt ist es in Guyana. Ist eigentlich eine andere Strecke, aber vom Streckenverlauf erinnert mich das gerade sehr an, ja, mein ehemaliges Rio de Janeiro. USA, Texas in Austin. Ja, also man fährt sozusagen die Formel-1-Strecke, die inzwischen ja recht solide ist. Ich glaube, seit 12 Jahren im Kalender. Woanders kannst du in den USA einfach nicht fahren. Natürlich würden wir gerne in Laguna Seca fahren, aber mit den heutigen MotoGP-Raketen und der Infrastruktur dort ist das nicht abbildbar. Also wir haben 2 Rennen im März. Dann gehen wir schon in den April hinein. Die vierte Station ist dann in Katar, Lusail, International Circuit. Ja, ich werde vielleicht nächstes Jahr hinfahren. Einfach so, ne? Weil ich es kann, weil ich mal dann vielleicht endlich Urlaub haben werde. Oder vielleicht werde ich auch einfach dort arbeiten. Ich muss da mal mit Ivo, unserem Chefredakteur, reden, ob ich da vielleicht so einen kleinen, ja, so einen kleinen Exkurs machen kann. Mal schauen, wie wir das machen. Dann ist der 24. April bis 26. April in Jerez de la Frontera, Spanien, sozusagen der Europa-Auftakt, ganz klassisch. Ich glaube, es ist seit 20 Jahren immer so, dass Jerez, vielleicht, ihr könnt ja gerne schreiben, was richtig ist, ist da der Europa-Auftakt. Dann geht es weiter nach Le Mans im Mai. Immer spannend natürlich die Frage, hält das Wetter dort? Also wir hatten letztes Jahr eine Wetterkapriole dort, aber dafür auch einen absoluten Überraschungssieger mit Juan Zarco gehabt. Sensationelles Rennen, also eines meiner Top-Rennen, die es so damals gab. Ich gucke gerade raus aus dem Fenster. Ich glaube, da kommt jetzt hier oben eine an von Betreuerin oder so. Keine Ahnung. Obere Nachbarin. Ne? Dann Katalonien, Barcelona, auch Klassiker. Die Strecke, da hat man Jahr 2000, wann war das? Boah, das ist auch wieder Jahre her. 15, 16 einen tödlichen Unfall von Luis Salom gehabt. Dann fuhr man kurz mal eine andere Variante. Inzwischen wieder ist man relativ zu der klassischen Variante übergegangen, weil es einfach ein Unfall war mit sehr viel, sagen wir mal, Faktoren, die ineinander gegriffen haben, die sehr, sehr unglücklich verlaufen sind. Dann Italien, Mugello, ist eigentlich auch ein Klassiker im Rennkalender, aber man munkelt, ne, man munkelt da inzwischen auch zunehmend, dass Mugello nicht mehr so, Mikro, bleib hier, dass Mugello nicht mehr so safe ist, wie man immer denkt, denn die haben Probleme, die Leute ranzubekommen, weil eben dort die Infrastruktur nicht so gut ist, ne? Und auch die Verkäufe, da erwartet man sich mehr. Ja, aber dafür braucht man auch einen Fahrer wie früher Valentino Rossi. Da sind die Leute automatisch gekommen. Einen italienischen Helden, ja, den hatte man letztes Jahr nicht so. Ich schiele gerade auf Pecco Bagnaia. Dann haben wir das Rennen in Ungarn. Ich habe es letztes Jahr überhaupt nie mitbekommen, muss ich zugeben. Also ich habe nichts mitbekommen von dem Rennen. Ich hoffe, das ändert sich dieses Jahr etwas, aber. Ja, habt's einfach auf dem Schirm. Wer nach Ungarn will, Balatonring Park, kann das gerne tun. Dann Tschechien, Brünn ist wieder mit dabei. Ne? Also jahrelang war das draußen, weil ja die Gelder gefehlt haben, einfach das Event zu bezahlen. Ich war früher oft dabei. Ja, vielleicht dann nächstes Jahr bin ich auch mal wieder dabei und fahre mal mit runter. Dann die Niederlande, Assen, 26. bis 28. Juni, auch ein absolutes ja, absolutes Fan-Favorite-Event. Seit 1949 eigentlich de facto quasi ununterbrochen, außer einmal in Corona mit dabei. Und dann für uns in Deutschland das Highlight schlechthin. Germany, Sachsenring. Also kommt da immer gerne hin. Ich bin nicht mehr vor Ort, weil mir das einfach ein zu viel Trubel ist dann. Aber natürlich, ihr könnt gerne, gerne, gerne immer mit dabei sein. Und dann haben wir eine kleine Pause bis nach der Sommerpause. Ja, das Problem ist, so richtig Sommerpausen gibt es nicht mehr. Also, wir haben zum einen eben eine Sommerpause beim Rennen in Großbritannien. 3 Wochen liegen zwischen Sachsenring und Silverstone. Und dann liegen zwischen Silverstone und Aragon nochmal 3 Wochen, ne? Das heißt, hier wäre der perfekte Zeitpunkt, sich zu verletzen. Es klingt so bescheuert, ganz ehrlich. Also es klingt bescheuert, aber es ist inzwischen leider eben so normal geworden, dass wir darüber auch kurz sprechen müssen, dass Fahrer sich verletzen. Und wenn die sich verletzen wollen, dann sollten die sich den Zeitpunkt gut überlegen. Denn Wenn man sich beim Sachsenring beispielsweise das Schlüsselbein bricht, und nicht so heftig wie Maverick Vinales letztes Jahr, aber man verletzt sich beim Sachsenring. Ja, dann verliert man im Prinzip auf jeden Fall den Sachsenring und Großbritannien Silverstone 2 Rennen. Verletzt man sich dann aber beispielsweise beim letzten Augustrennen in Aragon, dann kann es sein, dass man im September direkt San Marino und Österreich verletzt. Also nicht zwei, sondern drei Rennen hintereinander verletzungsbedingt verpasst. Und im schlimmsten Fall, wenn wir dann Richtung Oktober gehen, verpasst man noch die ganze Asien- und Ozeanien-Tour. Also ab Oktober ist man dann außerhalb von Europa unterwegs, nämlich in Japan, in Motegi, dann in Indonesien, Mandalika, in Australien, Phillip Island. Und hier müssen wir auch ganz kurz über Phillip Island reden. Ist eine absolute Traditionsstrecke. Ich glaube, auch gefühlt seit 86 dabei oder so um die Dreh. Aber Phillip Island hat ein unglaublich großes Problem, nämlich die Infrastruktur. Dort wird kaum was investiert. Und wir haben seit 2, 3 Jahren mit Liberty Media so ein großes US-Konglomerat dran, was sozusagen für die Medien verantwortlich ist, für Marketing und Co. Und ja, auch wenn Phillip Island von jedem Fahrer geliebt wird, es ist eine Motorradstrecke schlechthin. Von den Organisatoren wird Phillip Island gehasst. Einfach der Infrastruktur wegen. Und da wird überlegt, den Vertrag nicht zu verlängern oder den Vertrag abzubrechen, weil die Organisatoren dort nicht nachgekommen sind, also nicht den Auflagen, die ihnen gegeben wurden, nachgekommen sind. Das heißt, wir könnten Phillip Island dieses Jahr tatsächlich das letzte Mal sehen und man überlegt, und das ist so eine bescheuerte Idee wieder von den US-Leuten, dass man sagt, oh, lass uns doch zusammen mit der Formel 1 in Melbourne Park dann die Saison starten. Um Gottes Willen, das wird nicht geschehen. Aber was passieren könnte, ist, dass tatsächlich eine andere Strecke dort einen Vorzug erhält bei der Ausrichtung eines Grand Prix. Just saying, das sind Gerüchte, wohlgemerkt, also da ist nichts fest, ja, Gerüchte sind es auch, ne, aber es ist eine reelle Möglichkeit, dass wir dieses Jahr Phillip Island das letzte Mal im Kalender sehen. Deswegen schaltet einfach früh ein, wenn dann um 4, um 5 Uhr die Rennen laufen. Es könnte tatsächlich eine Art kleiner historischer Moment werden. Historische Momente kennt sich Malaysia auch gut aus, im Schlechten wie im Schlechten eigentlich. Zurück zu Malaysia. Sepang ist ja auch seit ein paar Jahren wieder fest mit dabei. Es gab ja mal 1, 2 Jahre, da war es raus. War, glaube ich, Corona auch schuld, ne? Aber auch dort wird man fahren und dann geht's im November nochmal für 2 Rennen an die Iberische Halbinsel. Zum einen nach Portimão in Portugal, wobei auch Portimão inzwischen ein bisschen ins Kreuzfeuer gerät, weil Geld. Ihr merkt, es hängt alles mit Geld zusammen. Also wer mehr zahlt, der bekommt's. Und dann haben wir das Saisonfinale traditionell in Valencia. Na, also das, glaube ich, ist da auch relativ safe, dass wir das haben. Ja, und das ist die MotoGP-Saison 2026. Es gibt glücklicherweise keine Strecke, wo ich jetzt sagen würde, oh, das ist jetzt gefährlich. Es ist fast, also es ist keine neue Strecke dabei, muss man da, doch eine neue Strecke dabei, Brasilien. Und man muss schon sagen, sonst eigentlich inzwischen sehr traditionell gehalten. Man hat so die klassischen Strecken, man hat einige neuere Strecken. Müssen wir uns um Deutschland Sorgen machen? Meiner Meinung nach nein. Zumindest nicht bis 2030, denke ich mal. Danach geht das große Zittern los. Ich glaube, der Sachsenring ist bis 2030 relativ safe. Möchte ich euch schon mal beruhigen. Könnte sich aber auch ändern, wenn man feststellt, die 850-Kubikmaschinen sind dann doch ein bisschen zu schnell in den Kurven. Aber das ist eine andere Diskussionswelle, auf die gehe ich gar nicht erst ein. Ja, und damit sind wir auch den Kalender durchgegangen. Gibt es im Fahrerfeld große Änderungen? Eigentlich nein. Also vom Fahrerfeld her gibt es keine großen Änderungen. Wir haben auch das letzte Mal schon drüber gesprochen. Es gibt einige Gerüchte, die nicht bestätigt werden. Ich kann euch auch nichts Neues dazu sagen. Ich habe auch ehrlich gesagt langsam Zweifel dran, dass die Berichte stimmen von dem spanischen Kollegen. Ich sag nur, das ist hier wieder Qualitätsarbeit gewesen im Irreführen, aber ja, vielleicht ist da auch was Wahres dran. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil du wirst heute so von Fake News, sag ich mal, überschattet. Vielleicht hat da irgendwer eine KI angeschmissen und die hat gesagt, ja, Fabio Quartararo wechselt dann zu Honda oder so. Da könnte was wahr dran sein, aber ganz ehrlich, ich warte jetzt auch nur noch die offiziellen Meldungen ab und dann schauen wir mal, wie das wird. Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen Rookie. Rookie, das sind die Fahrer, die frisch, oder zwei Rookies, das sind die Fahrer, die frisch in der MotoGP starten. Zum einen haben wir dort den zweifachen Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu. Das ist ein interessanter Fall, weil das ist ein Fahrer vom Kaliber eines Marc Marquez und da ist sich jeder einig, dass das so ist, dass er so ein Fahrer von dem Kaliber Marc Marquez ist. Was man aber sagen muss, ist, er fährt auf dem schwächsten, aber mit Abstand schwächsten Bike, das es gibt. Der Yamaha. Yamaha hat sich nämlich entschieden, in ihrer letzten Saison nicht auf ihren reinen Vierzylinder zu setzen, sondern auf einen V4-Motor, den man erstmalig entwickelt hat für diese WM. Und ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, Yamaha wird sehr große Probleme haben mit dem Motor. Aber das ist eine andere Sache. Toprak jedenfalls, der hat jetzt schon erstmals andeuten lassen, dass er ein bisschen Probleme hat, sich für die Aufgabe zu motivieren, wenn er nur hinten fährt. Hätte man sich aber auch denken können. Weil dort fahren ja wirklich die 22 besten Piloten. Und ein anderer Rookie, von dem erwartet man dieses Jahr eigentlich nur, dass er besser fährt als letztes Jahr, Somkiat Chandra, weil schlechter ging es nicht. Das ist Yoko Moreira, der Moto2-Weltmeister vom letzten Jahr, hat ja eine Bombenentwicklung hingelegt in der zweiten Saisonhälfte, im positiven Sinne. Und da wird interessant sein, wie er sich schlägt. Er fährt aber auch mit der Honda jetzt nicht gerade das einsteigerfreundlichste Modell, was es auf dem Markt gibt, aber einfach der Vollständigkeit halber sei es eben erwähnt. Ja, und damit sind wir schon an unsere halbe Stunde rangekommen. Das war im Prinzip der große erste Rundumschlag dieser MotoGP-Saison. Vielleicht die Frage, ich habe es eigentlich schon im letzten Mal beantwortet, wer wird diese Saison Weltmeister? Wahrscheinlich. Es heißt einfach nur, schlag den Marc Marquez. Also, ne, schlagen auf der Strecke. Aber das ist alles, um was es geht dieses Jahr wieder mal. Weil die Ducati ist das beste Bike. Marc Marquez ist weiter der beste Fahrer, vielleicht noch, wird aber inzwischen auch alt. Und ich mache einen Hot Take auf. Es könnte vielleicht Marc Marquez letzte Saison sein. Ich werde jetzt gesteinigt oder geschleunigt dafür. Aber das könnte mein Hot Take der Saison sein. Es könnte tatsächlich die Abschlusssaison von Marc Marquez sein, der seinen Vertrag vielleicht nicht verlängern wird bei Ducati und sagt sich, ja, ich habe 10 WM-Titel. Die Giacomo Agostini-Nummer, das wird, glaube ich, nichts mehr. Da ist er, glaube ich, realistisch genug. Aber er hat auf jeden Fall mehr Titel dann als ein Valerossi. Und damit ist dann auch die Frage geklärt, wer der bessere Pilot aller Zeiten ist. Just saying, oh, das könnte gefährlich werden für manche. Aber auf jeden Fall, danke, dass ihr zugehört habt. Ich werde nach dem Buriram-Test nochmal einen Podcast aufnehmen. Zu dem ersten Rennen wird es keinen Podcast geben, weil ich da verreist bin. Aber keine Sorge, es kommt auf jeden Fall dann die 2 Wochen später meine Rückblende des ersten Rennwochenendes, was ich dann so gesehen habe. Vielleicht auch schon mit dem nächsten Sprintrennen in Guyana dann zusammen. Also lasst euch da überraschen. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Ciao und tschüss. Ups. Thank you.